Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Wir wollen wieder ein spannendes Thema uns anschauen. Und dieses Mal geht es um Schmuck. Ist er tragbar oder untragbar? Ist ja oft ein großes Thema in den Gemeinden. Und eingeladen habe ich mir dazu den Raimund Fuchs. Vielen Dank, dass du wieder bei uns bist.
Gerne.
Du hast ja Expertise gerade also in vielen dieser Bereiche, nicht nur weil du Pastor bist, sondern weil du auch gibst viel Beratung über, also gerade Eheberatung, Familienberatung, aber du gibst auch zahlreiche Bibelstunden und wir durften ja uns ja auch hier schon erfreuen an deinem Wissen. Und gerade dieses Thema Schmuck, tragbar oder untragbar, ist eins, das in den Gemeinden oft besprochen wird, aber scheinbar selten gepredigt wird. Mhm. Und so ist es, glaube ich, gut, dass wir mal gemeinsam drüber sprechen. Nun, wenn wir in die Gesellschaft reingucken, ich würde mal sagen, so jeder Mensch versucht ja irgendwie sein Heim oder sein Garten, sein Outfit oder auch seinen Wirkungsbereich, also da, wo er arbeitet oder lebt, irgendwie zu verschönern. Nun, selbst Autos werden in verschiedenen Farben lackiert, der Arbeitsplatz bekommt so Topfpflanzen, die Haut trägt manchmal Tattoos und Goldbehänge. Warum neigen wir Menschen dazu, alles verschönern zu wollen? Spricht eigentlich irgendwas gegen diese Einstellung?
Ich denke, es ist einfach ein Aspekt, Gott hat uns ja geschaffen zu seinem Bilde. Und Gott ist für Schönheit. Und wenn du die Natur anschaust, das ist so was Schönes und Herrliches. Und manches Schöne ist nicht unbedingt nur zweckmäßig. Hat oft, was weiß ich, der Schmetterling gar nicht ein, was weiß ich, ein Zweck zur Paarung und so weiter, sondern einfach nur schön. Und ich denke, Gott ist für Schönheit und ich glaube, wir sind das auch, weil wir ein Abbild Gottes sind und so können wir auch kreativ sein, wir können bauen und wir können schön bauen und etwas schön machen.
Mhm. Es ist interessant, dass du das so vergleichst, weil ich habe oft gehört, die Blumen sind so schön und duften so schön und haben so schöne Farben, damit die Bienen sie anfliegen. Aber soweit ich weiß, sind Bienen farbenblind.
Ja, manches hat seinen Zweck, auf alle Fälle, hat sicher seinen Sinn. Aber manches ist einfach auch nur schön.
Genau, das glaube ich auch. Also Gott hat das so gemacht. Nun hat Gott uns ja in seinem Ebenbilde geschaffen, wie du sagst. Mhm. Liegt das daran, dass wir auch Schönheit mögen und auch gestalterisch tätig sind, so wie Gott der Schöpfer?
Natürlich, das ist der Aspekt der Ästhetik. Ja, du hast da diese Gabe, schön, und da gibt es Leute, die haben noch mehr, das sind Künstler dann teilweise sogar noch. Und ich bin Dekorateur gewesen und ich weiß, was Schönheit heißt. Und wir haben das also alles auch dementsprechend schön dargestellt, damit die Leute es auch kaufen.
Es wäre wirksam, ja. Wenn es bei Gott so ist, dass er so viele schöne Dinge gemacht hat und dass wir, ich denke, wir beide glauben, dass Gott die Schönheit liebt. Warum wird dann eigentlich, insbesondere in der Christenheit, oft gerade warnend darauf hingewiesen, wie wir mit Schmuck und solchen Dingen umgehen?
Naja, weil die Bibel auch dementsprechend etwas dazu sagt. Es ist ja so, dass im Prinzip Gott in seiner Herrlichkeit auch auf der neuen Erde nur Schönheit hat. Ich meine, er ist nicht gegen Gold, er ist nicht gegen Silber, gegen Perlen, gegen Edelsteine. Schau dir die neue Erde an, das neue Jerusalem mit goldenen Perlen, mit goldenen Straßen, mit Perlentoren, mit allen Edelsteinen. Das ist sein Werk, diese Steine und diese Metalle. Aber das Problem ist die Sünde, die dann uns dorthin führt, dass diese Dinge wie Steine, Metalle, Kristalle oder was auch immer dazu benutzt werden, um uns in den Mittelpunkt zu stellen und unser Ich in den Vordergrund zu stellen und den Stolz hervorzuheben. Da ist das Problem.
Da sagst du was. Aber schöne Idee mit dem, also das neue Jerusalem, denn das neue Jerusalem, beschreibt ja Johannes, es kommt vom Himmel herab wie eine für ihren Mann geschmückte Braut.
Genau.
Also sie ist wirklich also verziert und geschmückt an allen Ecken und Enden. Also Gott hat das neue Jerusalem so gemacht.
Und da sieht man ja auch, dass die Werte im Himmel anders sind als auf der sündigen Erde. Hm. Was im Himmel auf der Straße liegt, ist für uns auf der sündigen Erde ganz was Wertvolles.
Gold, ja? Wie Glas.
Da hat jemand, das muss ich dir erzählen, da hat jemand gesagt, ich sammle jetzt Goldbarren und die nehme ich mit auf die neue Erde. Und dann ist er gestorben, das ist eine Geschichte. Und dann hat er seine Sackerl mit Goldbarren und geht vor dem Tor vor Eden und da steht der Petrus und sagt, was hast du denn da? Darf ich reinschauen? Ja, sagt er und zeigt ihm die Goldbarren. Dann sagt der Petrus, du, das muss ich erst mit Jesus besprechen. Und dann geht er zu Jesus und sagt, du Jesus, da kommt einer und will was mitnehmen auf die neue Erde. Sagt der Herr Jesus, was hat er denn? Pflastersteine. Pflastersteine hat er mit. Das heißt, auf der neuen Erde ist das, was wir heute für erstrebenswert haben, auf den Straßen. Mhm. Auch schön.
Das ist ganz andere, also ein anderer Blickwinkel, oder?
Ja.
Also man überlegt, was eigentlich wirklich Schätze im Himmel sind und was hier auf Erden wertvoll ist.
Und da müssen wir den Gedanken festhalten, es hängt sehr eng mit meiner Einstellung zusammen zu diesen Dingen. Mhm. Hänge ich damit ab? Brauche ich das, um mich hervorzuheben? Ich meine, ich hätte auch gerne ein Perlentor vor meinem Garten, meinen Gartenzaun. Aber das wird nicht lang dort bleiben. Oder wenn ich meine Einfahrt asphaltiere mit Goldbarren, na, was glaubst du, was in der Nacht passieren würde? Die hätte nicht lang, die Einfahrt, und die wären nicht da. Weil das ist mit Sünde ganz anders, da muss man anders umgehen mit diesen Dingen.
Das ist interessant, der würde schön aussehen bestimmt.
Ja.
Wäre, also ist, ich sag mal, sehr exquisit, ja. Aber würde wahrscheinlich viel Neid hervorrufen. Mhm. Interessant. Wenn wir über Schmuck sprechen, also nicht nur Schmuck an Häusern und an ganzen Städten wie bei Jerusalem, sondern auch zum Beispiel Schmuck bei uns, finden wir überhaupt Aussagen in der Bibel zum Thema Schmuck? Sagt die Bibel darüber überhaupt irgendwas?
Natürlich, da gibt es viele sehr klare Stellen in Bezug auf den Schmuck. Ich nehme jetzt nur mal eines her, das ist der Petrusbrief, wo er ganz deutlich sagt, und das ist jetzt einmal im Neuen Testament schon, weil wir immer wieder meinen, das ist also im Alten Testament eher die Frage als wie im Neuen Testament. Aber im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, im Kapitel 3, da spricht er davon, dass die Frauen sich nicht schmücken sollten. Ihr Schmuck sollte der stille und sanfte Geist sein, Vers 5. 1. Petrus 3, Vers 5. Denn so haben sich auch vor Zeiten die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und ihren Männern untertan waren. Und dann sagt er, sie sollen in Reinheit, Vers 2, und Gottesfurcht wandeln und den Schmuck nicht auswendig tragen, mit Haarflechten, Goldschmuck oder Kleiderpracht, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist der eigentliche Schmuck. Oder was auch interessant ist, ist in Jesaja Kapitel 3, weil ich mir ja die Frage gestellt habe, was ist denn jetzt alles Schmuck? Gell? Weil man würde da alles Mögliche hineinnehmen. Da hast du eine tolle Auflistung. In Jesaja 3, und das findest du auch im Internet. Was ist Schmuck? Das sind alles Dinge, die da drinnen stehen. Zum Beispiel sagt er, und da muss er das Volk Israel eigentlich mahnen und sagen, ich bin traurig über euch. Kapitel 3 vom Jesaja, Vers 16, so hat der Herr gesprochen, weil die Töchter Zions stolz sind und gehen mit aufgeregtem Halse, mit lüsternen Augen, trippeln daher und tänzeln und haben kostbare Schuhe an den Füßen. Deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und der Herr wird ihre Schläfe entblößen. Zu der Zeit wird der Herr den Schmuck an den kostbaren Schuhen wegnehmen, die Stirnbänder, die Spangen, die Ohrringe, die Armspangen, die Schleier, die Hauben, die Schrittkettchen, die Gürtel, die Riechfläschchen, die Amulette, die Fingerringe, die Nasenringe, die Feierkleider, die Mäntelchen, Tücher, Tischchen, Täschchen, Spiegel und so weiter und so weiter. Das ist nichts Neues unter der Sonne. Das ist Schmuck.
Hier wird ja wirklich quasi alles benannt,
ja,
was man da irgendwie tragen kann. Also ist ja der ganze Körper ist behangen.
Genau.
Sogar noch Festkleider kommen dazu, etc.
Und das sogar Täschchen und Spiegel. Das passt mit der Sünde nicht zusammen, weil das Ganze macht stolz. Oder ist zumindest in der Gefahr, stolz zu werden. Weil warum mache ich es denn? Warum trage ich es denn? Nur damit die Leute mich anschauen, Erstens, weil ich so einen teuren Schmuck habe und so reich bin. Oder weil ich so schön bin. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man das macht. Mhm.
Interessant, ja. Also Schmuck im Alten Testament kommt ja an mehreren Stellen auch vor. Also zumindest sieht man irgendwo, dass sich Menschen behangen haben mit Schmuck, wie zum Beispiel hier, also die Jungfrauen hier. Jetzt im Alten Testament an mehreren Stellen sieht man aber auch sozusagen, dass scheinbar Schmuck entweder für besondere Anlässe getragen wurde oder wie hier auch sozusagen abwertend darüber gesprochen wird. Und das heißt, du hast das, aber es ziemt sich nicht für dich. Du sollst in, ich sag mal, Sack und Asche wandeln oder so. Also ich werde das verändern an dir. Weil Schmuck hat ja zum einen tatsächlich diese Bedeutung, also ich kann es tragen, aber Schmuck hat ja eben auch noch eine geistliche Bedeutung. Das, glaube ich, wird oft vergessen in der Bibel, wenn Gott darüber spricht, um die Schönheit, den Schmuck, den du an dir hast.
Du sprichst vom heiligen Schmuck.
Oder ja, so also könnte man das sagen, genau. Oder auch der innere Schmuck. Ich glaube, von Petrus, du hast von Petrus vorgelesen. Er benennt das, glaube ich, ähnlich. Ich will das mal kurz zeigen, wenn ich, was ich meine, in Sprüche 1 zum Beispiel, Vers 8 und 9. Sprüche 1, 8 und 9. Da wird so ein bisschen gezeigt, was eigentlich Schmuck ist. Da heißt es, höre mein Sohn auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Also hier geht es um Weisheit, um Unterweisung, um die Lehre, Zucht.
Mutter sagt sogar Kette an deinem Hals.
Eine Kette an deinem Hals, ja. Also das ist zum Beispiel eine Art von Schmuck, also wie Gott geistlichen Schmuck definieren würde. Auch in Sprüche 3, wenn man ein bisschen weitergeht, Verse 21 bis 23. Mein Sohn, lass niemals aus den Augen bewahre Überlegung und Besonnenheit. Sie werden deiner Seele zum Leben dienen und zum Schmuck deinem Hals. Dann wirst du sicher auf deinem Weg gehen und dein Fuß stößt nicht an. Und da gibt es jetzt gerade in den Sprüchen noch viel mehr, die ich entdeckt habe.
Ja, dass eine gute Frau besser ist als köstliche Perlen. Sprüche 31, Vers 10. Ne?
Ja, und ich glaube, das ist die Art von Schmuck, also die wir im Alten Testament auch finden. Manchmal wird es bildlich dargestellt, also eine Frau ist behangen mit verschiedenem Schmuck, aber deutet eigentlich hin sozusagen auf die Gemeinde, die mit dem geistlichen Schmuck behangen ist. Das ist ein schönes Symbol.
Es ist ja auch bezeichnend, dass Jesus mit der köstlichen Perle verglichen wird. Ja, also der Kaufmann, der eine köstliche Perle kauft, das hat ja zwei Aspekte, dieses Gleichnis. Entweder ist Jesus diese köstliche Perle und ich bin der Kaufmann, der sie erwirbt und alles aufgibt, um Jesus zu bekommen. Oder auch ich bin die köstliche Perle und der Herr Jesus gibt alles auf, damit er mich bekommt. Aber wir sind köstliche Perlen. Oder Jesus ist die köstliche Perle. Und das ist jetzt für mich auch sehr wichtig geworden, denn wenn ich Jesus als meine köstliche Perle habe, dann brauche ich keine Perlen mehr. Denn er ist mein Wert. Er ist mein Selbstwert. Warum nehme ich Perlen, ob das jetzt an den Knöpfen ist oder was auch immer, um meinen Selbstwert zu heben? Man nennt das Statussymbole. Das brauche ich ja nicht mehr, weil ich bin ja was wert durch Jesus. Und wer die köstliche Perle erkannt hat, der ist frei von den anderen Abhängigkeiten. Er braucht die nicht mehr.
Ja. Das glaube ich, ja. Glaube ich, die Art und Weise, was machen wir aus dem Schmuck? Behängen wir uns damit? Da will ich nachher nochmal drauf kommen auf diesen Schmuck, ob wir in eine Gefahr laufen, wenn wir uns mit Schmuck behängen. Die Frage würde ich aber ganz gerne noch mal kurz zurückstellen. Denn was ich noch interessant finde, ist, du hattest vorhin schon im Neuen Testament zitiert, aus Petrus. Du sagst, Petrus sagt, mach keine Haare flechten und diese Dinge, sondern es geht um den inneren Schmuck. Im Alten Testament lesen wir eigentlich genau das. Es steht öfter mal von Schmuck geschrieben. Aber die Sprüche erklären, dass es eigentlich Gott um den inneren Schmuck geht, nicht um den äußeren. Und das ist, glaube ich, schon mal so eine Weisheit, die wir im Hinterkopf behalten müssen. Oder? Also unser äußerer Schmuck muss viel, viel geringer sein als unser innerer Schmuck. Der muss eigentlich strahlen.
Ja, meistens ist es ja eben umgekehrt. Damit, weil innere Leere da ist, müssen wir äußerlich irgendwas kaschieren, damit man sozusagen das innere Leere übertüncht und übermalt und überdekoriert sozusagen.
Mhm. Die Welt macht das oft so, ne? Weil ich habe das Gefühl, der äußere Schmuck ist oft leichter zu erlangen als der innere.
Natürlich. Und wenn du innerlich wirklich diesen sanften, stillen Geist hast, die Liebe, Freude, Frieden, diesen Schmuck, der wirklich göttlich ist, der strahlt nach außen hin, da brauche ich nichts mehr dazu machen. Mhm. Da würde ich das nur noch schmälern eigentlich.
Man würde quasi den guten Schmuck übertünchen mit schlechten Schmuck.
Genau.
Kann man ja, so sagen.
Zumindest wird er nicht richtig angenommen und gesehen.
Mhm. In diesem Zusammenhang, wenn man so über Schmuck spricht, da kommt ganz oft in den Gemeinden so die Frage auf, wie weit darf man überhaupt, also so die ganze äußerliche Verzierung, es geht ja dann von Kleidung über Schmuck, auch Make-up ist oft die Frage, dürfen wir Make-up tragen? Oder du hast gerade zum Beispiel, du trägst eine Krawatte. Ich meine, eine Krawatte, ist das eigentlich Schmuck? Ich meine, die verdeckt ja nur meine Knopfleiste, oder? Also,
ja, deswegen trage ich keine Krawatte, damit sie meine Knopfleiste bedeckt. Da gibt es Hemden, die Knopfleisten bedecken.
Ja, die italienischen. Die haben so, genau, die decken das so zu.
Nein, die Krawatte hat einen anderen Sinn. Schmuck ist ja ein Statussymbol. Also ich würde die Krawatte nicht da hineinnehmen, weil sie ja kein Statussymbol ist. Du bist deshalb nicht wertvoller und so weiter. Aber die Krawatte und die Kleidung ist Kommunikation. Das heißt also, nonverbale Kommunikation. Ich kommuniziere etwas. Ja, wenn ich jetzt da die Krawatten übernehme und da leger da sitzen würde, kommuniziere ich etwas, sage ich etwas. Wenn ich jetzt eine Krawatte anziehe, dann verkündige ich auch etwas. Die Radiosprecher, das ist eine wertvolle Sendung, das ist was Wertvolles. Wenn ich eine Badehose anziehe, dann kommuniziere ich was anderes. Ich mache jetzt Sport und so weiter. Wenn du eine gelagelte Lederjacke anziehst, dann kommunizierst du etwas. Hm. Ja? Und mit der Krawatte kommuniziere ich Feierlichkeit, Festlichkeit, und nicht jetzt meinen Stolz oder was.
Mhm. Also es ist sozusagen gesellschaftstauglich. Man möchte was mitteilen, was Ernsthaftes, was Feierliches, was Festliches, was Angemessenes.
Ja, wobei sich das heute auch wieder ändert. Heute kannst du fast schon mit der Blue Jean heiraten. Gell? Also das ist. Aber das ist ja kein Maß. Die Mode ändert sich ja ständig. Und wenn das jetzt nur eine Sache der Mode ist, Mode, Schmuck und so weiter, dann bist du arm dran, weil das, was du heute hast, ist morgen schon wieder alt und vorbei. Da würde ich also wirklich aufpassen, denn das ist ein Diktat. Eine, wie soll ich sagen, da bin ich unfrei, da muss ich das machen, was die Mode mir vorgibt.
Mhm. Und da haben, glaube ich, die Frauen das sogar noch schwerer als wir Männer. Mhm. Also ich meine, als Mann konntest du auch schon vor 50 Jahren irgendwie mit Anzug und Krawatte irgendwo sitzen. Das kannst du heute wahrscheinlich den gleichen Anzug noch tragen. Und das konntest du auch vor 100 Jahren machen. Das war irgendwie, da war es ganz festlich, war da mal ein Frack. Ja. Aber es hat sich nicht so viel geändert in der Männermode eigentlich. Mhm. Bei den Frauen ist es ja so, dass alle paar Jahre, also es ist schwer, als Frau bei der Mode mitzuhalten. Neue Farben, neue Muster, neue Schnitte. Ist schon schwierig. Mhm. Da gefällt mir das ja, das auch Ellen weiter zu sagen, ne? Es soll modest sein, es soll anständig sein, angemessen. So sollen wir uns kleiden. Schlicht, nicht zu, genau. Nicht zu auffallend. Also wir sollen nicht wie ein Weihnachtsbaum rumlaufen. Wie ist das eigentlich mit dem Gegenteil? Also einige Christen sagen ja, du sollst nicht wie ein Weihnachtsbaum rumlaufen, also denn es geht um den inneren Schmuck und den willst du nicht übertünchen mit dem äußeren Schmuck. Andere sagen, und deswegen musst du rumlaufen wie ein in Sack und Asche. Würdest du das unterstreichen? Würdest du sagen, das kann ich so unterschreiben? Christen laufen in Sack und Asche?
Ich denke, wir sind Abbilder Gottes und Jesus ist ja für uns ein wunderschönes Vorbild. Er hat ja auch ein sehr wertvolles Kleid gehabt. Das war sogar so wertvoll, dass sie um das Kleid gewürfelt haben, als sie ihn gekreuzigt haben. Mhm. Aber es war jetzt nicht wertvoll in dem Sinne, dass er ein er war ein König, aber nicht so in Gold und Prunk, so kann man sich Jesus ja gar nicht vorstellen, mit Ketten und Ohrringen und Nasenringen und so weiter. Das würde gar nicht zu seinem Wesen passen. Und wenn wir Christen ihm nachfolgen, dann ist auch unser Gedanke eher der einfache und der schöne Gedanke, aber auch nicht verlottert und in Sack und Asche darum rennend.
Mhm. Auf keinen Fall. Eigentlich bemerkenswert, gerade wenn du alles was von Christus zeigst. Weil Christus war ja, das wissen ja die wenigsten, da steht ja im Evangelium, als sie ihn gekreuzigt haben, haben sie ihm dieses, also sie haben einmal dieses verteilt sein Obergewand, aber das Untergewand haben sie gemerkt, das ist so wertvoll, weil das aus einem Stück gewebt wurde. Und wir kennen das aus dem Alten Testament ja von den Priestergewändern. Die waren ja auch aus einem Stück gewebt. Mhm. Christus hatte also inwendig ein Priestergewand an, von dem keiner, es steht nirgendwo im Evangelium, wo das hergekommen ist. Aber er hatte das und die Soldaten haben den Wert davon erkannt. Und ich finde es sehr schön, dass Christus das unten drunter trug. Also innen, nicht außen. Er hatte dieses super wertvolle Kleid, hatte er innen. Und außen hatte er ein normales Obergewand drüber. Finde ich ein schönes Zeichen auch für uns.
Volle Fälle, volle Fälle.
Ja, also können wir, glaube ich, festhalten, wir sollen weder in Sack und Asche laufen, noch sollen wir wie ein Weihnachtsbaum gehen, sondern wir sollen den guten Weg dazwischen wählen. Mhm. Jetzt warum eigentlich, warum ist das so? Warum sind eigentlich viele Dinge seit dem Sündenfall für uns nicht mehr so unproblematisch? Also während in Eden war bestimmt ein wunderschön geschmückter Garten. Mhm. Adam und Eva waren vollkommen und wunderschön gemacht. Aber seit dem Sündenfall haben sich viele Dinge verändert. Warum? Also du hast vorhin schon gesagt, du würdest dir heute deine Auffahrt nicht mit Goldbahn pflastern. Woran liegt das?
Naja, das hängt eben mit der Sünde zusammen. Stolz, Hochmut, Überheblichkeit, das sind alles Elemente, die durch die Sünde in unserem Leben sehr großen Stellenwert bekommen hat und uns beherrschen. Und wenn wir jetzt das noch verstärken, dann haben wir ja genau das Gegenteil, was wir wollen. Wir wollen ja Buße tun, wir wollen umkehren, wir wollen die Sünde ausmerzen in unserem Leben und jetzt werden wir nicht etwas verstärken, was ja für uns ein Problem ist. Nämlich Ichsucht, Habsucht, Geltungssucht, was auch immer das ist. Das sind ja alles Süchte. Und die will ich nicht noch verstärken, sondern ich will sie eher wegnehmen. Und es ist interessant, dass in dem Augenblick, wo Menschen sich bekehren, auch ihre Einsicht und Ansicht zum Schmuck anders wird.
Das ist mir auch mal aufgefallen, ja.
Das ist interessant, das geht automatisch. Zum Beispiel in 1. Mose Kapitel 35, da hat Jakob seine Familie zur Buße geführt und gesagt, kommt, wir gehen jetzt nach Bethel, wir begegnen jetzt Gott. Weil sie haben einiges falsch gemacht in der Vergangenheit und da ist einiges drunter und drüber gegangen und sie mussten wieder sich zu Gott bekehren. Und dann sagt er in Vers 2, tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Und dann heißt es in Vers 4, und sie gaben ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren und ihre Ohrringe und vergruben sie unter der Eiche, die bei Sichem stand. Hat er von Ohrringen was gesagt? Nein, nee. er hat nichts von Ohrringen gesagt. Aber sie haben gemerkt, dass ihre Ohrringe, ihr Schmuck, in gewisser Weise Götzendienst war.
Das ist ja interessant, weil ja auch aus den Ohrringen später das goldene Kalb gemacht wurde.
Genau. Und so haben sie, nachdem er gesagt hat, tut von euch die fremden Götter, empfunden durch die Macht des Heiligen Geistes in dem Herzen, dass das ein Götze war für mich. Das war ein Götze und dann bin ich daran gehangen. Und Buße tun heißt einfach wirklich auch, sich davon zu befreien, von dieser Abhängigkeit.
Das sieht man manchmal. Also Menschen tragen ja also Schmuck aus verschiedenen Gründen. Du hast schon gesagt, das kann Stolz sein. Mir ist auch schon aufgefallen, Menschen, die zum Beispiel so eine besondere Brosche tragen als Glücksbringer. Also wirklich wie ein Götzen. Mhm. Oder man hängt sich daran und sagt, dieser Schmuck bringt mir jetzt Glück.
Zum Beispiel, nicht? Oder eine geweihte Medaille oder ein Grizzlyzahn. Das muss ja nichts Teures sein, das kann ja auch was anderes sein. Wenn ich den habe, dann habe ich seine Kraft. Das ist alles Aberglaube. Das ist eigentlich völlig gegen Gott. Weil wenn ich das trage, dann habe ich Schutz. Nein, Gott ist mein Schutz, ich brauche da geweihtes Marienbild oder was auch immer da getragen wird oder ein Herzchen von meiner Frau. Das brauche ich nicht. Ich habe meine Frau im Herzen.
Ja. Aha, schön. Ich glaube, gerade bei dem Thema Schmuck und man hängt sich da damit, da haben wir Christen, glaube ich, auch, ich sag mal, so ein bisschen so einen Gedanken darauf, was damals eigentlich mit dem großen strahlenden Engel Luzifer passiert ist. In ihm kam die Sünde auf und er ist gefallen. Wenn wir uns aber angucken, wie der war, wie der aussah, dann würden wir auch sagen, Moment mal, da erinnert uns ja einiges an die Sachen, mit denen wir uns selbst behängen. Weißt du, was ich meine?
Ja, Hesekiel, glaube ich.
Genau, die Stelle, Hesekiel 28.
Ja.
Das ist
er war geschmückt. Gott ist nicht gegen Schönheit, aber das Problem war einfach, dass diese Problematik in seinem Herzen, nämlich nicht zu sein oder nicht zu sich zu begnügen mit dem, was Gott aus mir machte. Ich will mehr sein. Sein wie Gott. Er hat sich überhoben. Und das ist das Problem, das Ganze. Dass einfach die Schönheit ihm zu Kopf gestiegen ist und eben aus ihm etwas gemacht hat, was er nicht sein konnte, nämlich Gott.
Das ist interessant. Man könnte ja sagen, durch den Schmuck macht man sich selbst zum Götzen.
Ja.
Und bei Luzifer, kann ich es mal eben vorlesen?
Ja, bitte.
Hesekiel 28, Vers 12 bis 15. Da heißt es, Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus, so wird er hier genannt, und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr, o du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelstein warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolyt, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Das ist schon bemerkenswert. Der strahlende Cherub, der war so wunderschön gemacht und er hatte ja auch, diese Schönheit hat Gott ihm gegeben. Aber interessant, dass er in ihm Sünde aufkam und er sich irgendwann selbst zum Götzen erhoben hat.
Sie darf mich nicht dazu führen, mich zu überheben.
Ja.
Und das war sein Problem und Hochmut kommt vor dem Fall.
Und er wollte immer noch mehr haben. Ja. Er wollte sogar bis auf den Thron Gottes nachher.
Ich meine, ein anderes Beispiel. Gott ist ja nicht gegen Silber. Was hat man immer wieder gefragt, kriegt man, was ist das Problem mit Silber? Ne, sagt einer, schau, da hast du eine Glasplatte. Du siehst ein Fenster, du hast ein Fenster. Schau einmal durch diese Glasplatte, was siehst du?
Die Umgebung.
Die Natur, die Tiere, alles Mögliche. Und jetzt streich ein bisschen Silber auf die Glasplatte, was siehst du dann?
Spiegel.
Nur mit dich selbst. Verstehst du? Und da ist das Problem bei der ganzen Sache.
Das ist eine schöne Geschichte. Das ist sehr anschaulich.
Weil es geht darum, was passiert dann? Dann komme ich in den Mittelpunkt und das wollen wir nicht.
Ja, genau, das ist glaube ich das Problem. Also der Urgrund der Sünde selbst.
Genau.
Jemand hat sich selbst in den Mittelpunkt gestellt, wollte selbst sich auf Gottes Stufe erhöhen.
Ja, und so möchte ich das sogar noch einmal ein bisschen bewusst lesen, 2. Mose, was du gesagt hast, dass die Israeliten ja eigentlich den Schmuck von Ägypten mitgenommen haben, sich teilweise mitgenommen haben, aber nicht um sich zu behängen, sondern es war eine Wertanlage. Ja, und wenn jemand zu Hause einen Schmuck hat, ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn er eine Wertanlage da draus macht. Goldbarren hinlegt, soll es machen. Aber nicht dazu da, dass man sich jetzt in den Mittelpunkt stellt. Und die haben damit das goldene Kalb gemacht, den Götzendienst. Mit diesen Ohrringen und so weiter haben sie das goldene Kalb gegossen. Und dann hat Gott ganz mächtig ihnen deutlich gemacht, das ist nicht richtig, was ihr da macht, Götzendienst. Und dann ist interessant, dass was passiert. Es heißt nämlich da, dass sie Buße getan haben, Und als das Volk, Kapitel 33, 2. Mose 33, als das Volk diese harte Rede hörte, trugen sie Leid und niemand tat seinen Schmuck an. Das heißt also, es war für sie ein Zeichen der Reue, der Buße, der Umkehr, dass sie den Schmuck abgelegt haben. 2. Mose 33, Vers 4.
Aha.
Und der Herr sprach zu Mose, Vers 5, zu den Kindern Israel, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinziehen würde, würde ich euch vertilgen. Nun lege deinen Schmuck ab, ich will sehen, was ich tun soll. Und dann heißt es interessanterweise in der Elberfeld-Übersetzung, und die Kinder Israel taten ihren Schmuck ab und trugen ihn von dieser Zeit nicht mehr. Ist schon interessant, gell? Dass das ein Zeichen der Buße, der Reue ist, so wie bei Jakob, die Familie. Ich will nicht etwas in meinem Leben hegen und pflegen, was meine Sünde noch vermehren könnte. Den Stolz, Überheblichkeit und so weiter.
Also du würdest zum Beispiel sagen, es wäre okay, wenn jemand zum Beispiel einen Goldbarren besitzt und den zu Hause lagert. Du würdest aber sagen, es wäre falsch, wenn er sich diesen Goldbarren um den Hals hängt, um anderen zu zeigen,
dass er einen Goldbarren hat. Natürlich, weil ich damit ja ein Statussymbol zeige, wie gut ich bin, wie reich ich bin, wie wertvoll ich bin. Und da bin ja ich im Mittelpunkt.
Ja. War kein Problem, dass Israel dieses Gold hatte, war aber schlecht, als sie sich damit behangen haben oder einen Götzen draus gebaut haben.
Genau. Und das ist das Problem. Warum trägt man Schmuck? Entweder, weil man sich selbst in den Mittelpunkt stellen möchte, weil man keinen Selbstwert hat und damit seinen Selbstwert aufbaut, oder aber, wie du gesagt hast, okkultes Element, also Aberglauben, weil ich glaube, dass das mir hilft und ein Kupferband da herum mich schützt oder was auch immer von Strahlen und so weiter, das ist ja keine Äußerung dazu, das Ganze, diese ganzen abergläubischen Sachen.
Diese Heilsteine und all sowas alles.
Die heilenden Steine und so weiter, genau. Oder aber auch, ich trage Schmuck, um vielleicht sogar dem Herrn eine Freude zu machen. Es hat einen heiligen Schmuck gegeben. Die Priester, die haben tatsächlich einen Stirnreif gehabt in Gold, heilig dem Herrn. Das hat Gott sogar ausdrücklich gesagt. Ja. Nur, das muss man jetzt unterscheiden. Ist das, was ich trage, ein heiliger Schmuck? Oder ist das eher eben dazu da, mich in den Vordergrund zu stellen oder abhängig zu machen von gewissen Metallen?
Ich glaube, gerade in dem Feld, also zum Beispiel, wenn Aaron zum Beispiel dieses Stirnband trägt, Aaron ist ja vor allem ein Sinnbild auch auf Christus und die Priester sind natürlich auch ein Sinnbild auf uns als das Volk. Ich glaube, es soll auch was zeigen. Der Priester sollte schon heilig aussehen. Also, damit man an uns das auch sieht. Die Priester waren ja selber eigentlich auch eher schlicht gekleidet, aber man sollte ihnen sozusagen die Heiligkeit ansehen. Da waren Dinge nach außen sichtbar, die eigentlich ein inneres Element hatten. Ja. Das ist, glaube ich, im Heiligtum, im ganzen Heiligtum so. Da wurde nach außen was gezeigt, was eigentlich eine tiefere Bedeutung hatte.
Genau. Das ist also auch wieder ein Symbol, eine Sprache. Da spricht man ohne Worte, kommuniziert man ohne Worte etwas. Aber es darf halt keine Sucht daraus entstehen, verstehst du? Und das ist das Problem dann dabei. Es gibt viele, die können nicht anders, die brauchen das. Schmuck, Kettchen oder was auch immer. Weil wenn ich das nicht habe, bin ich nichts wert. Und ich habe es noch einmal gesagt, wenn Jesus meine köstliche Perle ist, dann bekomme ich meinen Wert von Jesus. Und dann brauche ich die anderen Statussymbole nicht mehr. Ob das der Stern ist, auf den ich schaue, am Auto, das ja auch ein Statussymbol sein kann, oder andere Dinge, die sind nicht mehr notwendig, da bin ich nicht abhängig davon. Und das geht's. Die Abhängigkeit bei dem Ganzen, das Suchtpotenzial ist dann auch noch das Problem.
Das ist faszinierend, dass derjenige, du sprichst gerade das Gleichnis von einer Perle an, von der Perle im Acker oder von dem Schatz im Acker, ist es ja eigentlich, dass derjenige alles verkauft hat, alles zurückgelassen hat, um diesen Schatz zu erwerben. Da sieht man schon so einen Neuanfang. Also um den Schatz zu bekommen, hat er alles, was ihm vorher wichtig war, zurückgelassen. Das sieht man oft, wenn Menschen sich bekehren. Also dass plötzlich diese Dinge nicht mehr wichtig sind für sie. Weil Bei mir war das früher so. Also als ich das erste Mal in die Gemeinde kam, da war ich so 18, 19 Jahre alt, da war ich behangen mit Goldketten und vielen Ringen. Ich hatte jede Menge, also äußeren Schmuck.
Warum hast du sie getragen?
Um mich zu profilieren. Ich wollte jemand sein. Hab dann aber gemerkt, ich saß damals in der Gemeinde und keiner hat mich irgendwie böse angeguckt. Ich saß da wirklich, also mit meiner Ledertracht und meinen Nietenjäckchen und so und meinem ganzen Schmuck. So saß ich da, aber keiner hat mich böse angesprochen. Die waren total lieb zu mir, die Geschwister. Und ich habe so nach dem zweiten, dritten Mal, wie ich die besucht habe, habe ich gemerkt, alle Menschen ziehen sich sehr feierlich an, wenn sie in den Gottesdienst kommen. Die Männer im Anzug, die Damen in Kleidern. Und ich fühlte mich plötzlich so ganz fehl am Platz. Und habe gedacht, ich will denen ja nicht zum Anstoß sein irgendwie. Die sind alle so lieb zu mir. Und am nächsten Mal bin ich selber im Anzug gekommen zum Gottesdienst. Fühlte mich dann auch gleich viel besser. Aber keiner hätte von mir verlangt, dass ich das ablege, mein Schmuck. Aber ich habe das von mir aus gemacht damals.
Das sollte man auch nicht. Es hat keinen Sinn, jemandem zu sagen, nimm deinen Schmuck ab. Das bringt gar nichts. Weil, und da verweise ich hin auf die Eisberg-Sendungen in Bezug auf die Drei-Engel-Botschaft.
Von uns beiden.
Du musst zuerst einmal neu geboren sein, damit du das Thema Schmuck richtig verstehst. Als Beispiel. Schau in die Offenbarung, du hast hier zwei Frauen, die symbolisch für die Gemeinde stehen. Die eine steht in Offenbarung 17 und die andere in Offenbarung 12. Die eine ist eine reine, schlichte Jungfrau. Die andere ist behangen mit Gold und Silber und Schmuck und allen möglichen. Die eine, die reine, einfache Frau symbolisiert die bekehrte Gemeinde. Und die andere, man nennt sie sogar in Offenbarung 17 eine Hure. Und das war im Alten Testament auch so, die geschmückten Frauen waren meistens Huren, waren Hurenschmuck, ist dann die Hure Babylon, die abgefallene Kirche. Ja, das hängt alles damit zusammen. Wenn ich von meinem Heiland abfalle, dann kommt eben Ersatz herein. Und das ist der Schmuck in gewisser Weise.
Interessant, die eine trug das weiße Kleid, das von Jesus kommt.
Das ist ihr Schmuck.
Aha.
Also die Reinheit, selber. Die Gerechtigkeit, die Liebe.
Die Sonne der Gerechtigkeit, sie war gekleidet in die Sonne.
Genau.
Ja. Und die andere, genau, sie hat sich geschmückt, um anderen zu imponieren, in dem Fall den Königen der Erde.
Genau.
Es ist ein interessantes Symbol.
Also es ist eine Sache letztlich der Bekehrung. Und darum würde ich mit einem Menschen, bevor ich da überhaupt mit ihm über Schmuck rede, zuerst einmal über Bekehrung reden. Denn solange er in Babylon gefangen ist, kann er das gar nicht weglegen, weil der braucht das. Er ist ja abhängig.
Babylon wird direkt so gezeigt.
Das ist eine Gefangenschaft.
Würdest du sowas in Bibelstunden auch mit anbringen, also das Thema Schmuck?
Ich bin davon überzeugt, dass der Herr Jesus sagt in Matthäus 28, wir sollen die Menschen zu Jüngern machen und ihnen alles lehren. Alles, was er gesagt hat und es auch halten. Das heißt, sie müssen es auch tun. Natürlich würde das auch hineinnehmen, aber zuerst kommt die Bekehrung. Zuerst muss er mal sein Herz Jesus übergeben und die köstliche Perle annehmen. Dann wird er von selber drauf kommen, dass das er ja gar nicht mehr braucht. Ich habe da diese Grundlehren mit Jesus einmal verbunden und habe da eine Liste mir gemacht, was hat Jesus alles gelehrt. Und ein Aspekt ist, er lehrte die Einfachheit. Kannst du Jesus vorstellen mit Goldketten so und Ringen, fünf Ringen an den Händen und ein Piercing da noch und da ein Kugelschreiber durch die Nase? Es ist ja alles so subjektiv, verstehst du? Was ist schön? Die Leute sind ja arm, wenn sie meinen, das ist schön. Es gibt einen Stamm, der meint, was schön ist, wenn er da den Hals länger macht mit lauter Goldringen.
Ja.
Das ist alles subjektiv, was ist schön, verstehst du? Das ist so, und oft ist es dann so zerstörerisch. Die Leute können dann ohne diese Halterung nicht mehr leben, gell? Weil der Kopf abfällt.
Ja, das ist interessant, also dieser äußere Schmuck, der ist sehr subjektiv, also auch in den ganzen Kulturen sehr unterschiedlich. Ja. Der innere Schmuck ist aber überall gleich.
Ja, und jetzt haben wir es natürlich auch in gewisser Weise mit solchen Dingen zu tun. Zum Beispiel, wenn Leute sich bekehren, vorher tätowiert sind, weil sie an dem gehangen haben, dann aber erkannt haben, das war eigentlich ein Affront gegen den Schöpfer. Und das war, tut mir leid, aber sie können es nicht mehr besser machen. Sie können es nicht mehr ändern. Warum soll man sie nicht taufen, wenn sie vom Herzen her wissen, das war nicht richtig, und den anderen auch dann sagen? Aber wir werden wahrscheinlich auch Leute haben, die dann Löcher da haben in den Ohren, die man immer zubringt.
Das war, glaube ich, also gerade auch mit den Tattoos und solchen und diese Stichelei, das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Es wird immer schlimmer,
weil es gibt ja heute kaum jemanden mehr, der nicht tätowiert ist.
Echt? Stimmt. War damals auch so, wenn man also im Alten Testament sich überlegt, da hatten ja gerade also die viele so Baals-Propheten und so ja, Götzenpriester, die hatten ja ganz oft so geritzt. Die hatten, ja. Die müssen ja, wenn die sich für Christus entschieden haben, die müssen ja völlig vernarbt gewesen sein überall.
Das kannst du nicht wegnehmen.
Da hatten sie keine Chance.
Aber wichtig ist das Herz. Mhm. Das ist wichtig. Ja. Und dass sie dann halt auch den anderen sagen, bitte seid gescheiter und macht es nicht so wie wir. Wir waren abhängig von diesen Dingen. Und wir sind aus Babylon ausgegangen, geht auch aus Babylon aus. Wir brauchen das nicht.
Ja. Also mir ist das öfter mal begegnet, vielleicht kennst du das auch, dass ich, wenn ich Menschen Bibelstunden gegeben habe über dieses Thema, dass er mich gefragt hat, gibt es irgendwelche Listen und so Tabellen in der Bibel, die mir sagen, was ich tragen darf und was ich nicht tragen darf? Weißt du, vielleicht hast du die Erfahrung auch gemacht.
Ja, das möchten die Leute immer gerne. Es war eine Liste von, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Oder wie dünn darf das Kettchen sein und wie ab wann, bei welcher Dicke ist es Sünde und so weiter und so fort. Das lassen wir bitte dem Heiligen Geist über. Es ist, wie der Petrus sagt, die Frau oder der Mann ein geistlicher Mensch und der stille und sanfte Geist, der Heilige Geist, sagt mir, mach das oder mach das nicht. Und wie nicht wir haben ihn zu bekehren, sondern der Heilige Geist bekehrt den Menschen. Und darum ist es so wichtig, dass er neu geboren ist, weil dann wird der Heilige Geist ihm von selber sagen, und der wird es dann freiwillig tun, nicht machen, weil es die Kirche nicht macht oder weil man es nicht machen darf. Was haben wir mit unseren Kindern diskutiert? Wie hoch darf der Rock sein und wie tief darf der Ausschnitt sein und so weiter. Schau, es geht einfach darum, der Paulus sagt es ja auch im Timotheusbrief zum Beispiel, ein heiliger Mensch, 1. Timotheus 2, Vers 9 zum Beispiel, 1. Timotheus 2, Vers 9, ein heiliger Mensch wird sich anders kleiden. Er wird anders sein. Ja? Und dann sagt er, und so will ich nun, dass die Männer beten, an allen Orten aufheben, heilige Hände ohne Zweifel und Zorn, Vers 8. Desgleichen auch die Frauen in schicklichem Kleide. Ja, was ist schicklich? Mit Scham, mit Zucht sich schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder köstlichem Gewand, sondern wie sich ziemt, den Frauen, und ich würde das jetzt dann auch auf die Männer übertragen, die ihre Gottesfurcht bekunden mit guten Werken. Das ist unser Schmuck. Hm. Mhm. Die guten Werke.
Ja.
Entschuldigung, darum sagt der Gott zu Laodicea, kaufe von mir Gold mit Feuer geläutert, aber nicht um die Ohren und den Hals zu schmücken. Das sind gute Werke der Liebe.
Mhm. Ja. Aha. Das ist der Glaube, um den es geht, ja. Der vorher geprüft wurde.
Genau.
Nun, das glaube ich auch. Weißt du, ich sage das manchmal den Menschen, also gerade so, wenn es Bibelstunden sind, werde ich ja oft gefragt, auch diese Tabellen, gibt es irgendwie so eine, was darf ich tragen, was nicht? Also, wie kurz oder lang darf der Rock sein? Wie hoch dürfen die Schuhe sein? Oder wie groß dürfen die Ohrringe sein? Mhm. dürfen die Haarspangen verziert sein? Oder müssen die schlicht, also darf man die nicht sehen? Oder, es gibt ja so viel. Darf ich ein rotes Kleid tragen oder müssen die alle grau sein? Aschfahl. Finde ich übrigens interessant, Ellen White hat mal ein Zitat gebracht, da sagte sie, jede Frau soll ein rotes Kleid im Schrank haben.
Ach so. Also einfach, weil es sagt, gibt aber Gruppen, die sagen, ja, kein Rot, weil das ist die Farbe des Teufels. Also da muss man wirklich aufpassen. Aber so, ist das biblisch? Und ich hoffe, wir haben heute wirklich von der Bibel her argumentiert und deutlich gemacht, dass das Gottes Wort ist und nicht eine Idee einer Kirche oder was auch immer. Weil da kommen natürlich von Hundertsten ins Tausend.
Absolut, genau. Also ich sage den Menschen dann, wenn sie mich fragen, gibt es da irgendwie eine Tabelle, kann ich mir irgendwo nachgucken? Ich sage, nein, aber du kannst dir die älteren Geschwister in der Gemeinde angucken, von denen du weißt, dass sie ein anständiges, gottgefälliges Leben führen. Nimm sie dir als Beispiel. Und wenn du dich zu Hause anziehst und dich fragst, kann ich so gehen oder nicht, dann stell dich vor den Spiegel und guck dich an und frag dich, ist das richtig, so zu gehen? Dann wird der Heilige Geist, der wird dir dann sagen, ob es richtig ist oder nicht.
Das ist richtig.
Genau. Und das ist bei uns allen auch sehr individuell.
Das müssen wir lernen, dass wir gottesabhängig sind und dass wir nicht das tun, was die anderen sagen, weder die Modebranche noch die konservative Ecke, sondern dass wir das tun, was der Heilige Geist uns sagt. Mhm. Wir sind geistliche Menschen und geistliche Menschen werden sich geistlich kleiden, weil sie was kommunizieren mit ihrem ganzen Leben. Denn der Paulus sagt im 1. Korintherbrief, egal ob ihr esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut's zur Ehre Gottes.
Das ist ein gutes Prinzip, ja. Ich möchte noch mal etwas fragen, weil mir das ganz oft begegnet. Es gibt da ein Buch, das nennt sich Special Testimonies to Minister and Workers. Und da gibt es einen Satz drin, der heißt, komm, ich finde, kein einziger Pfennig sollte für einen goldenen Ring ausgegeben werden, der bezeugt, dass wir verheiratet sind. Also, ich trage zum Beispiel
einen Ehering. Von diesem Schmuck da.
Von dem Schmuck.
Ja.
Kein einziger Pfennig sollte dafür ausgegeben werden. Nun trägst du ja einen und ich trage auch einen. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, der Olaf Schröder, die trägt
auch einen. Ich habe auch keinen Pfennig ausgegeben. Zu meiner Zeit waren es Groschen. Nein, das war jetzt nur Spaß. Aber du musst das verstehen, was sie meint. Es geht jetzt in der Endzeit darum, dass wir das Geld wofür einsetzen sollten. Nämlich Menschen zu retten. Mhm. Ja? Und da ist jeder Pfennig oder jeder Cent wichtig. Das hier ist nach der Bibel, nach meinem Verständnis, Brautschmuck. Und es hat auch einen Brautschmuck gegeben. Wenn du in dem Hohelied der Liebe anschaust, da ist die Braut geschmückt mit Kettchen und so weiter. Das war ein Hochzeitsschmuck. Und ich denke, das gehört dort in diese Rubrik hinein des Hochzeitsschmuckes. Und es ist für mich und für gewisse Gruppen in der Welt ein Zeichen, dass du verheiratet bist. Es ist nicht ein Statussymbol, es ist nicht eine Wertanlage, dass ich jetzt sage, oh, jetzt bin ich was wert, sondern es hat mir schon sehr oft geholfen in Bibelstunden oder in Gesprächen mit anderen, mit Frauen, dass sie wissen, halt, der Mann ist nicht zu haben, stopp. Ja? Und das, glaube ich, ist hier unbedingt notwendig zu verstehen. Es gibt natürlich gewisse Gebiete, wo das nicht notwendig ist, dann brauche ich ihn auch nicht.
Genau, das finde ich ganz wichtig, weil der Satz wird oft weggelassen. Wenn ich nämlich einen Satz weiterlese in diesem, dann heißt es hier, in einigen Ländern, wo es Brauch ist, haben wir nicht die Absicht, diejenigen zu verurteilen, die ihren Ehering tragen. Lasst sie ihn tragen, wenn sie das gewissenhaft tun können. Aber lasst unsere Missionare nicht das Gefühl haben, dass das Tragen des Rings ihren Einfluss auch nur um einen Jota erhöhen würde.
Genau.
Also sehr ausgeglichen. Es gibt halt Gegenden, da macht man das. Es gibt Gegenden, da macht man das nicht.
Das ist ja irgendwo auch dann ein Zeichen, dass du frei bist. Ich erlebe es immer wieder, dass Leute zu mir kommen und sagen, Bruder Fuchs, ich hänge eh nicht an dem Schmuck. Ich kann ihn aber trotzdem tragen. Sag ich, du, wenn du nicht dran hängst, warum tragst du ihn dann? Naja, weil es zum Kleid dazugehört oder was auch immer, da gibt es also gewisse Gedanken. Wenn du nicht dran hängst, ist es schon einmal sehr wertvoll. Weil das Sündige an dem Ganzen ist, ich hänge dran. Aber jetzt kommt was Interessantes noch, was mir wichtig erscheint. Im Römerbrief, im Kapitel 14, sagt er, dass wir nicht für uns selber leben, sondern wir leben für Christus. Und wir haben eine Aufgabe, dass wir durch unser Leben ein Vorbild sind und dem anderen nicht zur Sünde verführen sollten. Das heißt also, wenn ich jetzt durch mein Vorbild, zum Beispiel in Vers 21 kommt es vor, es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, Achtung, das gehört da dazu, daran sich deine Schwester oder dein Bruder stößt. Weil ich kann nämlich sein, ich bin an und für sich nicht abhängig von der Kette oder vom Schmuck oder vom Ring, trage ihn aber, weil der irgendwie dazu passt. Und jetzt kommt ein Bruder oder eine Schwester, die ist aber abhängig davon. Mhm. Ich verführe sie zur Sünde durch mein Vorbild. Mhm. Und das darf nicht sein, sagt Paulus. Wenn du eh nicht abhängig bist, dann leg's weg, um des Bruders willen, damit der Bruder oder die Schwester nicht zur Sünde verführt wird.
Sonst wäre es besser, dass mir ein Mühlstein um den Hals gehangen wird und ich ins Meer geworfen werde.
Also das ist auch noch ein Aspekt, aha, den ich überlege für mich selber, dass ich sage, ich möchte durch mein Leben nicht ein Anstoß sein dem anderen, dass er in die Sünde fällt. Ich nicht, weil ich nicht abhängig bin davon, aber er fällt in die Sünde.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Weil viele Menschen können sagen, also ich habe damit keine Schwierigkeiten, ich habe das noch nie gehabt und ich mag das, also peppt meine Kleidung ein bisschen auf. Aber vielleicht werde ich dem anderen damit zufallen. Das ist nämlich, das geht noch über das hinaus, über mich selbst. Jetzt habe ich plötzlich Augen für den Nächsten. Also das zeigt jetzt wirklich ein bekehrtes Herz. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Genau. Denn ich glaube, als Christen sollen wir auch ein Licht für die Menschen sein.
Natürlich.
Und ich glaube, hier hilft uns das Verständnis über den richtigen Umgang mit Schmuck.
Genau. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist nicht gegen Schönheit, aber wir sind heute in einer Welt der Sünde und wir müssen alles tun, um die Sünde zu überwinden und nicht so nahe wie möglich an der Sünde zu leben, damit wir halt so nicht sündigen, aber doch den Schein geben. Und darum sagt die Bibel, du solltest nicht einmal einen falschen Schein geben.
Das wirkt so ein bisschen so wie
1. Thessalonicher 5, 22, wenn es jemand hören möchte. Das müssen wir nicht lesen. Gebt nicht einmal einen bösen Schein.
Genau. Als Licht der Welt sollen wir der Welt zeigen, wie Christus war. Genau. Und wenn wir uns an ihm orientieren, glaube ich, machen wir es ganz genau richtig. Und da können wir sehen, ich finde die Idee von dir so schön vorhin. Da sieht man bei Christus äußere, von außen sauber, anständig, schlicht, innen drin das teure Gewand.
Genau. Und wir sollten eigentlich auch den Schöpfer ehren. Als Beispiel, kannst du eine Rose, die der Schöpfer so schön gemacht hat, schöner machen, indem du noch ein Loch in die Blütenblätter hineinbohrst und dann ein Ringlein hineinhängst? Wird dann diese Rose schöner? Oder mit Spray, mit Glitzerspray sie noch ansprühst oder ein bisschen Puder dort und ein bisschen Make-up da? Wird die Rose schöner? Man nennt es Kitsch. Sie wird eigentlich verunstaltet. Natürlichkeit ist eine Ehre des Schöpfers gegenüber, dass du sagst, danke lieber Gott, so wie du mich gemacht hast, hast du mich schön gemacht. Und wenn du sagst, da gehört noch ein Loch hinein und da gehört noch ein Ringel hinein und da gehört noch das hinein, dann sagst du dem Schöpfer, du hast was falsch gemacht. Da ist was, was fehlt. Da gehört noch was hin. Und das tut dem Schöpfer, glaube ich, weh. Und es tut ihm die Ehre, wenn wir natürlich sind und dankbar sind für diese Schönheit. Es ist natürlich, wie soll man sagen, es gibt Krankheiten, wo etwas kaschiert werden muss, verständlich, dass man das macht. Aber das ist nicht der normale Gebrauch.
Aha, also zum Beispiel zum Thema Make-up. Also wenn ich jetzt, du hattest mich voll gefragt, das wissen meine Zuschauer gar nicht, ne? Ich habe vorher, also bevor wir die Kameras angemacht haben, habe ich den Raimund gefragt, ob er ein bisschen Puder-Make-up haben will im Gesicht, damit er nicht so glänzt. Aber Raimund hat das Problem gar nicht. Ich habe das, und er guckt mich an und sagt, es ist die richtige Sendung, um das zu machen. Aber ich glaube, das nimmst du mir nicht krumm, dass ich mich ein bisschen gepudert habe vorher.
Genau, das meine ich auch. Aber wenn du so, wie soll man sagen, so viel Make-up oben hast, dass du nicht mehr lachen darfst, weil sonst der Verputz runterfällt, dann ist es nicht in Ordnung.
Genau, dann stimmt auch was mit dem Motiv nicht, ne?
Genau.
In dem Fall wollte ich ja nicht so leuchten wie Mose, sondern wollte das ein bisschen matt haben. Und wenn man jemand, ich würde es auch verstehen, wenn jemand zum Beispiel eine fiese Narbe irgendwo hat und sagt, die will er ein bisschen kaschieren.
Ein bisschen kaschieren, ja. Genau. Warum nicht? Ich meine, das ist ganz okay. Aber was alles dann mit riesenroten Lippen und was weiß ich, was alles. Warum macht man das? Nur um aufzufallen.
Ich habe manchmal sogar das Gefühl, wenn wir so aus dem Gottesdienst machen, dann ziehen wir die Aufmerksamkeit von Gott weg auf die Person.
Und genau. Und das möchte man nicht, das ist ja Sünde.
Ja.
Ich bin nicht wichtig.
Wir sind am Ende der Sendung, aber lass mich noch fragen. Eine letzte Frage möchte ich euch stellen.
Bitte.
Gerade Frauen kämpfen oft mehr mit der Frage des richtigen Umgangs mit Schmuck. Könntest du unseren weiblichen Zuschauern noch einen Rat mit auf den Weg geben, bezüglich Rocklänge, Schuhwerk, Ausschnitte etc., was auch immer? Gibt es da eine allgemeine Empfehlung oder Gepflogenheit in den Adventgemeinden?
Nein, es ist so, dass wir wirklich eines festhalten müssen. Bekehrung ist das Geheimnis. Wenn dein Herz Jesus gehört und wenn du ganz dich ihm übergibst, dann bist du als Frau feminin, weil Gott hat dich ja als Frau geschaffen und mich hat er als Mann geschaffen, zu seinem Bilde. Und dann geht es darum, dass wir uns einfach die Frage stellen als gläubige Christen, was heißt Frau sein, was heißt Mann sein, was heißt feminin sein, was heißt zart, zärtlich sein. Und wenn du das hast, dann hast du die klare Richtlinie deines Schöpfers, denn er ist ja der, der dein Vorbild ist. Und nicht ich, weil der Bruder Fuchs sagt, das darfst du oder das darfst du nicht oder sollst du nicht. Bitte nie und nimmer, macht nie und nimmer einen Menschen zu eurem Gewissen. Es sollte immer der Heilige Geist sein, der Geist Jesus.
Schön. Vielen Dank, Raimund. Ich habe mich gefreut, dass ich gerade über dieses Thema mit dir sprechen kann, weil das ganz oft gefragt wird, aber selten gepredigt wird. Und es ist schön, wirklich mal einen Pastor hier sitzen zu haben, der auch viele Bibelstunden über solche Themen hält, Menschen darin berät und dass wir alle mal ein bisschen teilhaben konnten und hoffentlich einen guten Umgang damit gelernt haben, wenn wir nicht schon gehabt hatten.
Wichtig ist, dass wir das festhalten, was mein Leitsatz immer wieder ist auch, der heißt im Wesentlichen Einheit. Und wir sollten als Prediger alle in dieselbe Richtung gehen, auch was das Thema Schmuck betrifft. Und das wäre schade, wenn wir da kontraproduktiv sind und der eine macht das so, der andere macht so. Und die Geschwister wissen nicht mehr, was ist richtig und was ist falsch. Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit und in allem die Liebe.
Amen. Danke, Raimund.
Gerne.
Auch vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Freut mich, dass wir gemeinsam dieses spannende Thema studieren konnten. Gottes Segen euch. Und bis zum nächsten Mal.